Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 15. Mai 2025, gleich dem 25. Ordibehesht 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Die persische Sprache«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Im Anschluss an die letzte Folge möchten wir weiter über Leben und Wirken des iranischen Gelehrten, Dichter und Mystiker Rumi berichten. Jalaleddin Muhammad Molavi verließ am Sonntag, dem 17. Dezember 1273, dem 5. Jumadiol Okhra, im Jahre 672 nach der Hijra, die irdische Welt. Doch sein Glanz ging auch nach ihm nicht verloren und ist heute, nach mehreren Jahrhunderten, noch nicht verblasst. Seine Gedichte und Werke sprechen auch jetzt noch die Menschen an und lassen mit ihrer Faszination Leser und Hörer aufhorchen. Die Werke Molavis, Rumi, wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und es wurden Biografien über sein Leben verfasst und seine Denkweise und seine Reden wurden schriftlich kommentiert. Die bekannte deutsche Islamwissenschaftlerin, Frau Professor Dr. Annemarie Schimmel, hat Bücher und Artikel zu Rumi geschrieben. Sie bestätigt, dass die Gazelen aus dem großen Gedichtband Divan und Ausschnitte aus dem Masnavi Manavi, spirituelle Zweizeiler, beziehungsweise dessen voller Text, und das Werk Fihe Morfi, darin ist, was darin ist, bislang in mehreren Versionen und in verschiedenen Sprachen übersetzt wurden, zahlreiche Autoren und Denker auf der Welt tief beeinflusst und viele andere dazu veranlasst haben, forschend in das Gedankenmeer Molavis einzutauchen. Der pakistanische Forscher Muhammad Nasir hat festgestellt, dass bis jetzt 195 Kommentare bzw. Übersetzungen des Masnavis von Molavi in verschiedenen Sprachen wie Persisch, Arabisch, Türkisch, Urdu, Pashto, Punjabi, Englisch und Schwedisch herausgegeben wurden. Bei einem Blick auf Neuerscheinungen, ob Literatur oder Artikel oder Computersoftware, ist der Einfluss Molavis zu verspüren. Und zwar nicht nur der Einfluss auf die junge Generation im Iran, sondern auch auf die anderen Länder. Zum Beispiel ist in den USA eine Musik-CD zum Bestseller geworden, deren Liedertexte auf der Übersetzung von Molavis Gazelen beruhen. Dies zeigt, wie aktuell und frisch das Denken Rumis nach mehreren Jahrhunderten geblieben ist. Jalaleddin Muhammad Molavi, im Westen als Rumi bekannt, hat uns Prosa- und Poesiewerke hinterlassen. Seine Prosawerke sind Makatib, Fihe Morfi, Majalis Sabah, die sieben Sitzungen, und seine Poesiewerke heißen Divane Kabir, großer Gedichtband, und Masnavi Manavi. Sein Makatib enthält Briefe Molavis an verschiedene Personen und Persönlichkeiten seiner Zeit. Es werden Molavi noch andere Prosawerke zugeschrieben, doch die Literaturforscher lehnen die Meinung ab, dass diese von Molavi verfasst oder von ihm zusammengestellt worden seien. Seine Gedichte wurden von seinem treuen Schüler Hisameddin Chalabi niedergeschrieben. Er las sie Molavi vor und Molavi korrigierte sie. Die Werke Fihe Mafi und Majalis Sabah sind von seinen Schülern zusammengestellt worden. Fihe Morfi gibt Gespräche Molavis, Rumis, auf inoffiziellen Sitzungen wieder. Auf diesen Sitzungen stellten Schüler oder Gelehrige in Konya Fragen und Molavi beantwortete sie. Gemäß den Molavi-Forschern ist Fihe Morfi vor allen Dingen deshalb so bedeutend, weil es als Schlüssel für das Verständnis der Anspielungen und Fingerzeige Molavis in seinem Masnavi und in dem Divane Shams, wie der Divane Kabir auch genannt wird, dienen. Denn wegen der Treue zu den einschränkenden Elementen und Regeln der Dichtung wie Metrum und Reim konnte Molavi nicht immer poetisch alles mit Leichtigkeit darstellen, aber in seinem Fihe Morfi hat er problemlos seine Ansichten und Gedanken dargelegt. Das Werk Majalis Sabah von Molavi umfasst den Inhalt von sieben Sitzungen Molavis in jenen Jahren, wo er noch den Rednerstuhl in der Moschee bestieg. Nach seiner Begegnung mit dem Mystiker Shamse Tabrizi und dem inneren Wandel, den Molavi erfuhr, hatte er nur noch ein einziges Mal gepredigt. Somit kann das Werk Majalis Sabah, die sieben Sitzungen, Aufschluss darüber geben, wie Molavi dachte, bevor er den Mystiker aus Tabriz kennenlernte. Masnavi Manavi, spirituelle Zweizeiler und Divane Kabir enthalten Gazelen und Vierzeiler Molavis und sind große Werke. Über diese beiden Werke, die die Gedanken Molavis enthalten, werden wir noch ausführlicher sprechen. Der Literaturkenner Abdul Hussein Sarinkub sagt über Molavi und seine Denkweise, dass seine leidenschaftliche Liebe ihn zum Philosophen und Dichter gemacht hat. Er schreibt, er dichtet und beschreibt darin nicht nur seine spirituellen Regungen, sondern legt auch seine philosophischen Gedanken dar. Obwohl er nicht mit der Denkweise und der Darstellung jener, die alles auf logische Weise begründen wollen, zufrieden ist, führt er genauso wie sie bei der Schilderung seiner Meinung und Gedanken Argumente an. Molavi hat in seinen Gedichten über die Welt und Gott, den Geist und die Seele, die Rückkehr zu Gott und über den Menschen sowie über seine Probleme in der materiellen Welt und auf dem Pfad zu Gott und dem Erreichen der Wahrheit gesprochen. Einige Wissenschaftler, die sich mit seinen Werken befasst haben, sagen, dass er den Entwicklungsprozess des Menschen beschrieben hat, der von der leblosen Materie zur vegetativen Existenz und von der vegetativen Existenz zur menschlichen und engelhaften Existenz überspringt. Er zeigt die Grenzen des Zwangs und der Entscheidungsfreiheit des Menschen auf und verbildlicht die spirituelle Stufe der Entwerdung des Menschen in Gott. Moulavi schaut bei der Darstellung dieser Dinge mal wie ein Philosoph und mal wie ein Mystiker und sogar manchmal wie ein romantischer Dichter auf die Welt, jedes Mal mit Erfolg. In der Dichtung von Moulavi ist seine Liebe zur Natur und zur menschlichen Gesellschaft zu verspüren. Der türkische Iranologe und Islamwissenschaftler Gülpinar Li, verstorben 1982, ein Kenner der Sufi-Mystik, sagt über dieses Merkmal in der Poesie Moulavis, Rumi: Er war ein Dichter, der sich niemals vom Volk trennte. Alle seine bildlichen Vergleiche entnahm er der Sprache des Volkes und daher steckt eine lebensspendende Kraft in seinen neuen Ideen. Der Boden und die Felder, Erde und Wasser, das heißt Leben, von dem wir uns nicht trennen können, sind die wichtigsten Elemente in seiner Dichtung. Gülpinar Li weiter. Moulavi sieht in der Natur etwas, in dem Gott sichtbar wird und manchmal sieht er überall auf der Welt nichts anderes mehr als Gott. Diese Gedanken zeugen von seiner Vertiefung in die Existenz Gottes. Was Moulavi in seiner Dichtung beschreibt, sind das Gefühl und die Entdeckung der Einheit und Verbindung des Menschen mit allen Geschöpfen und der Welt, bei der der Mystiker nur noch die Existenz Gottes und sonst nichts anderes mehr sieht. Moulavi ist der Meinung, dass Wissenschaft und Handeln wahrhaftige Gottergebenheit und eine rein gottorientierte Motivation erfordern. Er empfiehlt, dass der Mensch bei seinen Taten nur an Gott denken soll und betont, dass der Mensch nicht an die Quelle der Helligkeit gelangt, solange sein Blick noch nicht von dem Staub und der Lust und dem Trieb des Egos rein geworden ist.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Geschichten und Zeichen. Der Heilige Koran möchte den Menschen sicher über schwierige Pässe und durch dunkle Gänge hindurchführen und zieht zu diesem Zweck lehrreiche Beispiele aus der Geschichte und Gleichnisse heran. Auf diese Weise will er, dass der Mensch den Weg zum Land des Lichtes findet. Einige Korangeschichten haben eine Einleitung. Diese ist dargestellt, dass der Leser zum Weiterlesen angeregt wird, weil er gerne mehr erfahren möchte. In den Versen 17 und 20 der Sure Sa'd, Sure 38, wird Dawud, David, beschrieben. Dawud war ein Prophet, der großes Wissen besaß. Er nahm einen hohen Rang ein und war ein gerechter Richter. Gott gab ihm außergewöhnliche Kräfte und auf Geheiß Gottes vermochte er Eisen in seinen Händen biegsam zu machen. Nach der Beschreibung Prophet Davids folgt im Vers 21 eine Frage, die den Leser noch neugieriger macht. Nämlich, hast du die Geschichte von den streitenden Männern gehört, die über die Mauer in die Gebetsstätte kamen? Liebe Hörerfreunde, nach ein wenig Musik mehr darüber, was es mit diesen Streitenden auf sich hatte. Dawud war in das Gebet vertieft. Die Hände hatte er flehend geöffnet und mit Tränen in den Augen betete er: O Herr, ich danke dir, dass du mir Tugend und Wissen geschenkt hast. Du hast mich Weisheit gelehrt. O Gott, hilf mir, dass ich die Menschen vor dem Schlechten und dem Unrecht rette. Da spürte er jemanden in seiner Nähe. Wie konnte das möglich sein? Alle Türen waren doch verschlossen. Keiner konnte an diesen abgeschiedenen Ort gelangen. Er blickte sich um. Da sah er zwei Männer vor sich. David erschrak. Einer von den beiden trat näher und sagte: Hab keine Angst, wir beide sind uns uneinig. Wir liegen im Streit, und jeder von uns meint, dass der andere ihm ein Unrecht antut. Ja, eiferte der Zweite, du Gottesfreund, komm und fälle zwischen uns ein Urteil, zeig uns den rechten Weg. David erhob sich, ging auf sie zu und fragte: Was ist denn passiert? O David, dies hier ist mein Bruder. Er hat 99 Schafe und ich habe nur eins. Mein Bruder sagt, dieses eine Schaf solle ich ihm auch noch geben. Ich lehne ab, aber er kommt mir mit allerlei Begründungen, so dass ich nichts sagen kann. Sag du nun, ist das gerecht, dass ich ihm mein einziges Schaf auch noch gebe? Aber sein Bruder warf dazwischen: Doch, ich habe recht. Wenn du mir dieses eine Schaf gibst, dann ist meine Schafherde komplett.
David war erstaunt über diese Denkweise. Konnte dieser Mann denn nicht genug haben? Ohne zu fragen, weshalb er darauf besteht, das eine Schaf auch noch in seiner Herde zu haben, fällte er ein Urteil und sagte zu dem, der nur ein Schaf hatte: Dein Bruder tut dir Unrecht, wenn er dies sagt. Viele Teilhaber sind auf diese Weise ungerecht zueinander. Nur die, die glauben, handeln, rechtschaffen. Aber es sind nur sehr wenige, die so sind. Die beiden Brüder schauten sich verblüfft an. Auch David schwieg plötzlich und wurde nachdenklich. Einer der beiden Männer fragte ihn: Was ist los? David sagte: Ich habe die Grenzen der Gerechtigkeit nicht eingehalten. Ich habe voreilig ein Urteil gefällt. Dann versank er noch mehr in Gedanken und bemerkte nicht mehr, wie die beiden Männer fortgingen. Schließlich schaute er wieder auf. Er blickte um sich und sah keine Spur mehr von ihnen. So dachte er: Es waren zwei Engel, die mich auf die Probe stellen sollten. Wehe mir, ich bin ein guter Richter gewesen und habe immer gerechte Urteile gefällt, aber diesmal habe ich mein Urteil übereilt. Vielleicht gehörte doch das eine Schaf dem mit den 99 Schafen. David begann zu zittern, er kniete nieder und verbeugte sich demütig vor Gott, um ihn reuevoll für seinen Fehler um Verzeihung zu bitten. David bereute und sagte: O Herr, du hast mich auf diese Weise zurechtgewiesen und hast mich mahnend auf meine fehlende Fähigkeit gegenüber deinem Wissen gemahnt. Verzeih mir und steh mir bei, so wie du mir vorher beigestanden hast. Wie wir in der Sure Sad im Vers 26 am Schluss dieser wahren Geschichte lesen, antwortet Gott ihm wie folgt: O David, wir haben dich zu unserem Statthalter auf Erden gemacht. Richte gerecht unter den Menschen und richte dich nicht nach den persönlichen Neigungen, welche dich vom Weg Gottes abweichen lassen. Diejenigen, welche vom Wege Gottes abweichen, werden eine harte Strafe erfahren, weil sie den Tag des jüngsten Gerichtes vergessen haben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtarbad mit dem Titel Hosn, das heißt Trauer.
شب دراز به امید صبح میدارم، مگر که بوی تو آرد نسیم از ها شروز ها به شما کردم که به هجران تو گرفتارم یا سر نرفت و به پایان رسید تو ماره یا
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Die persische Sprache. Weiterhin guten Empfang.
Persische Sprache ist wie ein 1000 Jahre alter Mensch, der trotz der vielen Wunden, die er erlitten hat, immer noch am Leben und hoffnungsvoll ist und der Welt sein strahlendes Aussehen zeigt. Die Süße und Schönheit dieser klassischen Sprache, die heute von Millionen Menschen gesprochen wird, haben Dichter wie Ferdowsi, Saadi, Hafiz, Maulana und andere für uns hinterlassen. Persisch ist die Sprache, die die Menschen im Iran und die meisten Menschen in Afghanistan, Tadschikistan und einem Teil Indiens, Turkestans, des Kaukasus und Mesopotamiens sprechen, sowie Briefe und Gedichte schreiben. Es ist klar und nachweisbar, dass die Geschichte der persischen Sprache mindestens bis 700 Jahre vor Christus zurückgeht. Und davor wissen wir aus anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die Menschen im riesigen Land Iran die Sprache sprachen, die heute die Wurzel ihrer Sprache ist. Ein Territorium, das sich von Khorasan, Osten, bis zur Grenze zwischen Tibet und dem chinesischen Sandgebiet Turkestan, von Südosten bis zum Land Punjab und von Süden Nemrus bis zum Sand und zum Golf von Persien und zum Meer von Oman und vom Norden ans Land der Skythen, dem heutigen Südrussland, an die Donau und Griechenland und vom Westen an Syrien, an die Hijaz-Ebene und dem Jemen grenzte. Die persische Sprache ist ein Unterzweig der iranischen Sprachen, die auf dem Treffen europäischer Schriftsteller und Linguisten am 17. September 1872 zu den klassischen Sprachen der Welt erklärt wurden. Die Länder mit der größten persischsprachigen Bevölkerung der Welt sind Iran, Afghanistan, Tadschikistan und Usbekistan. Natürlich wird Farsi in anderen Ländern als dem Iran, Dari, Persisch und Tadschikisch genannt. Nach diesen Ländern stehen Bahrain, Pakistan, Indien, Irak, die Türkei und China in der persischsprachigen Bevölkerung an nächsten Stellen. In Indien war Persisch bis zur britischen Kolonisierung eine der offiziellen Sprachen dieses Landes und die Zahl der Dichter und Schriftsteller indischer Herkunft, die Werke in persischer Sprache schufen, ist nicht gering. Gernot Ludwig Windvor, emeritierter Professor der Fakultät für Nahoststudien der University of Michigan, USA, bezieht sich in dem 2011 erschienenen Buch »Iranian Languages« auf die Bevölkerungsgruppe der Menschen, die Persisch als Muttersprache oder als Zweitsprache haben. In diesem Buch wird berichtet, dass die Bevölkerung persischsprachiger Menschen auf der ganzen Welt etwa 150 bis 200 Millionen Menschen beträgt. Und heute ist diese Zahl auf etwa 220 Millionen gestiegen. Es ist angebracht zu wissen, dass die persische Sprache bis vor kurzem die am fünfthäufigsten verwendete Sprache in Webinhalten war. Im vierten Mondjahrhundert spielte der iranische Dichter Hakem Abulqasem Ferusi, geboren 940, eine herausragende Rolle bei der Wiederbelebung vieler vergessener Wörter der persischen Sprache, indem er Shahnameh, auf Deutsch Buch der Könige, komponierte. Wenn diese Aktion von Ferusi nicht unternommen worden wäre, wäre das Schicksal der persischen Sprache unbekannt. Im weiteren Verlauf der Sendung werfen wir einen kurzen Blick auf die Hintergründe der persischen Sprache. Als vor etwa 3500 Jahren die iranischen Völker aus dem Unterzweig der Indo-Iraner und dem Unterzweig der Indo-Europäer aus Zentralasien und dem Norden des Kaspischen Meeres auf die Hochebene des heutigen Iran strömten, waren die Eingeborene und Stämme auf diesem Plateau weitgehend getrennt. Sie lebten weit voneinander entfernt und es gibt keine Informationen über ihre Kultur und Sprache. Diese voriranischen Eingeborenen der iranischen Hochebene verfügten ebenso wie die neu angekommenen arischen Stämme sowie die in Stämmen und ethnischen Gruppen lebenden Menschen in den meisten Teilen Europas, Zentral- und Westasiens, noch über keine eigene zusammenhängende Schrift und Alphabet. Handschrift und Schrift begannen zusammen mit der menschlichen Zivilisation in der Region Mesopotamien, in Ägypten, Anatolien und später in Griechenland und Italien und dehnten sich auf andere Teile der Welt aus. Die Meder, Parther und Perser, die die iranische Hochebene eroberten, nutzten die Schwäche des Assyrischen Reiches, besiegten sie und ihre anderen mächtigen Nachbarn und festigten und erweiterten ihr Staatsgebiet. Viele Schriften der achämenidischen Zeit, von Sogdisch und Parthisch bis hin zu Persisch, wurden in Keilschrift verfasst und mit assyrischer und babylonischer Keilschrift geschrieben. Sogar die alten achämenidischen Steininschriften, wie die Inschrift von Khashoggi-Shah in der Stadt Van, heute Türkei, wurden in drei Sprachen, Persisch, Elamitisch und Babylonisch, sowie in Keilschrift verfasst, die auf Befehl von Darius I. geschaffen wurde und als achämenidische Königsschrift bekannt ist. Bei so viel schriftlicher Produktion war die alte persische Keilschrift aus der Zeit der Achämeniden sehr selten und begrenzt und bestand im Wesentlichen aus einigen Steininschriften, die im Auftrag der achämenidischen Könige geschnitzt wurden. Wie bei meisten anderen Arten dieser Schrift war nicht jedermann einfach in der Lage, dieses Persisch zu lesen. Aber offenbar wurde Altpersisch nach und nach auch bei den benachbarten Stämmen und in anderen Regionen verwendet und mit dem Aufkommen der Achämeniden zu einer Art Regierungs- und Verwaltungssprache. Einige Steininschriften aus der Zeit der Achämeniden sind sogar in drei oder vier Sprachen verfasst: Persisch, Aramäisch, Assyrisch und sogar Griechisch. Die Bistun-Inschrift selbst, die als erste persische Inschrift gilt, ist ein Text über die Siege von Darius I. und die Länder unter seiner Herrschaft geschrieben in drei Sprachen, Altpersisch, Elamitisch und Babylonisch, das heißt Akkadisch, modernes Akkadisch. Darüber hinaus gibt es mehrere Schriften in Altpersisch, deren Sprache sich laut Archäologen und Geschichtslinguisten vom Altpersischen unterscheidet und aus diesem Grund Avesta genannt wird. Auf diese Weise scheint es so zu sein, dass der Hauptgebrauch des Altpersischen die mündliche Verwendung war. Es gibt keine Schrift, auch nicht aus sekundären und nicht-iranischen Quellen, die darauf hindeutet, dass es sich um mündliche persische Sprache handelt. Linguisten glauben jedoch, dass das mündliche Persisch wahrscheinlich ausreichend in der Geographie des alten Iran verwurzelt und entwickelt war.
denn 220 Jahre später, also nach dem Einmarsch Alexanders und dem Ende der Achämeniden, wurde dasselbe auf dem Dialekt des Südens basierende Farsi als Standardtyp akzeptiert und die Tradition der Achämeniden fortgeführt, und derselbe Prozess wurde in der Zeit nach dem Islam beibehalten. Die meisten Linguisten und Historiker sind sich einig, dass die persische Sprache drei Stufen hat: Altpersisch, Mittelpersisch und Zeitpersisch. Erstens Altpersisch, dessen Keilschrift vom Assyrischen und Babylonischen inspiriert war. Und die avestische Schrift war weitaus komplexer. Zweitens Mittelpersisch oder Pahlavi, das sich fast nach der Zeit der Achämeniden durchsetzte, war eine einfachere und sogenannte translokale Form des Altpersischen. Die mittelpersische Schrift ist Pahlavi, die auf dem aramäischen Alphabet basiert. Drittens, zeitgenössisches Farsi bedeutet Farsi nach dem Islam, dessen bedeutendstes Merkmal die Einführung arabischer Wörter und Verbindungen in Farsi ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde die persische Sprache zur Kultur- und Literatursprache einer großen Region des asiatischen Kontinents. Viele Forscher meinen, dass die Iraner 1000 Jahre nach Beginn des arabischen Einflusses auf Persisch ihre Sprache und Kultur gut geschützt und bereichert haben, bis Persisch ein oder zwei Jahrhunderte nach dem Islam zur Sprache der Poesie, Kunst und Literatur der Welt wurde. Und es behielt diese Position lange Zeit bei. Es ist wahrscheinlich, dass der Einfluss der arabischen Sprache aufs Persisch viel zu seiner tausendjährigen Bereicherung und Brillanz beigetragen hat und dass gleichzeitig die Iraner die Reformen der persischen Sprache moderiert und eine wichtige Rolle bei der Fortführung der persischen Sprache sowie bei ihrer Weitergabe von einer Generation zur nächsten gespielt haben. Und der letzte Punkt ist, wir erleben derzeit das gegenläufige Wachstum zweier Strömungen. Einerseits nimmt die Zahl der Weltbevölkerung zu, andererseits nimmt die Zahl der Sprachen und Dialekte ab. In den letzten 500 Jahren ist die Hälfte der Sprachen der Welt verloren gegangen. Heute gibt es durchschnittlich etwa 7000 Sprachen auf der Welt. Und es gibt mindestens 1000 sehr kleine Sprachen, die zwischen 1 und 1000 Sprechern haben. Und es ist wahrscheinlich, dass die Hälfte aller kleinen Sprachen in den nächsten 100 Jahren als tot gelten wird. Die Konzentration kleiner Sprachen liegt hauptsächlich in Ländern und Gebieten, die nicht stark entwickelt sind, ihr Bildungssystem nicht gestärkt wurde und ihre Staatssysteme, ihr Handel und ihre Kommunikation nicht sehr stark sind. In dieser Situation ist der homogene Druck von Staat, Bildung, Medien und Kommunikationen weniger spürbar. Es ist natürlich, dass in der städtischen Umgebung und in Bevölkerungsgruppen, deren Bildungssystem regelmäßig und kohärent ist, kleine Sprachen und Dialekte nicht lange überleben und sich an die gemeinsame Sprache, den Dialekt und den Standard des jeweiligen Landes anpassen. Natürlich interessiert sich jeder für seine Muttersprache und möchte nicht, dass sie verschwindet, aber die meisten Staaten sind nicht daran interessiert, kleine und inoffizielle Sprachen zu erhalten, da man davon ausgeht, dass die Förderung der Erhaltung dieser Sprachen nicht zur Festigung der nationalen Souveränität und der gemeinsamen und offiziellen Sprache des Landes beitragen wird. Andererseits wird das Thema Sprache, insbesondere in Entwicklungsländern, zum Vorwand für politische Differenzen und zum Gegenstand von Anschuldigungen und sogar internationalen Interventionen. In einer solchen Situation können Forscher zumindest das, was aufgezeichnet werden kann, wie etwa ihren Wortschatz und ihre Grammatik, aufzeichnen und bewahren, bevor diese Sprachen vollständig verschwinden. Das Land Iran ist in der Welt dafür bekannt, viele positive Aspekte zu haben, darunter auch die persische Sprache. Eine Sprache mit einer langen Geschichte, die heute nicht nur alle Iraner auf der ganzen Welt verbindet, sondern auch geografische Grenzen überschreitet und ein Bindungsfaktor für alle ist, die diese Sprache beherrschen. Diese Sprache existierte weiterhin in einer Situation, in der viele Sprachen unter den iranischen Völkern verbreitet waren und sind. Aber das iranische Volk glaubt nicht nur an die Bewahrung und Erhaltung der Muttersprachen und verschiedener Dialekte, sondern auch an das Überleben der persischen Sprache als eine der Faktoren der nationalen Einheit und Solidarität.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.